Wie steht's um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern? Da hat sich einiges getan. Wir können ja mal ganz kurz die Zeit um knapp 80 Jahre zurückdrehen.
Der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat.
Ja, das Ziel ist erreicht, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Die steht im Grundgesetz. Dafür hatte Elisabeth Selbert hier damals gekämpft. Und es sah damals 1949 so aus, als würde es von da an bergauf gehen mit der Gleichberechtigung. Und es ging vielleicht auch eine ganze Zeit lang bergauf, aber in den letzten Jahren ist die Gleichberechtigung auch im globalen Westen unter Druck. In den USA zum Beispiel gibt es kein bundesweites Recht mehr auf Abtreibung. Und auch in Deutschland erstarkt eine rechte Partei, in der viele den Frauen wieder die klare Rolle als Mutter und Hausfrau zuschreiben wollen. Wie konnte es dazu kommen? Erleben wir gerade, wie hart erkämpfte Gleichberechtigung wieder schwindet? Die Historikerin Heike Specht, die hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, in dem sie weit in die Geschichte zurückschaut und anhand mehrerer Beispiele zeigt, wie seit Jahrtausenden immer wieder Wellen von Gleichberechtigung abgelöst wurden von immer wieder neuem Patriarchat. Nicht mit uns, wie Frauen Geschichte schrieben und wieder ausradiert wurden, so heißt dieses Buch. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Heike Specht. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
In Ihrem Buch steht was, das viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben. Die Forschung geht davon aus, dass das Patriarchat, also diese einseitige Macht der Männer, erst seit einigen tausend Jahren existiert. Bevor die Menschen sesshaft geworden sind, gab es hunderttausende Jahre wahrscheinlich viel mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Was weiß man über die Geschlechterrollen dieser Zeit?
Ja, das ist eben der Riesentrick des Patriarchats, dass sie uns weiß gemacht haben, so wie wir jetzt zusammenleben, also oder wie man über Jahrhunderte und Jahrtausende eben in patriarchalen Zeiten zusammengelebt hat. Das wäre der Normalzustand, das wäre Gott gewollt, das würde die Natur so vorsehen, dass der Mann der Stärkere, der Mächtigere ist, derjenige, der bestimmt. Und wenn wir uns aber die lange, lange Menschheitsgeschichte anschauen, über die 300.000 Jahre, die wir mittlerweile, wo wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 300.000 Jahre uns anschauen sollten, vom modernen Menschen, dann können wir sagen, dass in dieser Zeit, diese kurze Zeit des patriarchalen Zusammenseins, also diese 5.000, 6.000 letzten Jahre, eigentlich eine Anomalie sind. Wir haben die längste Zeit unseres Menschseins in relativ egalitären Gruppen zusammengelebt. Und zwar nicht nur zwischen Männern und Frauen egalitär, sondern auch, es gab keine großen sozialen Unterschiede. Und das steckt uns allen noch in den Knochen. Und deswegen haben Frauen und auch einige Männer in den letzten 5.000, 6.000 Jahren immer wieder sehr stark dagegen rebelliert und aufbegehrt. Und ich finde es sehr schön, dass wir eingestiegen sind mit Elisabeth Selbert. Denn diese Frauen, die ja noch quasi die Weimarer Republik kannten, haben natürlich das schon mal erlebt gehabt, ja, als sie dann 1949 dran waren, die Bundesrepublik zu gründen. Die haben erlebt, dass Frauenrechte, die sie sich in Weimar erkämpft hatten, von den Nationalsozialisten wieder rückabgewickelt wurden. Mhm. Und die hatten das quasi schon mal durch und wussten dann, worauf man achten muss in der Bundesrepublik. Und ich fürchte, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns wieder besinnen müssen, wie wir das, was wir haben, schützen können.
Genau solche Momente nehmen Sie ja in den Blick in Ihrem Buch, also Momente, wo es mal Gleichberechtigung mehr gab und es dann wieder genommen wurde sozusagen. Sie haben da verschiedene Beispiele aus den letzten 2000 Jahren, auch das, was Sie gerade gesagt haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Was kann man denn aus diesen Stellen in der Geschichte lernen für heute?
Also ich glaube, der wichtigste Takeaway ist, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Giselle Halimi, die französische Feministin, hat das gesagt, Frauenrechte sind immer die ersten, die wieder abgewickelt werden, wenn Gesellschaften in Krisen geraten, wenn Kriege ausbrechen oder sich abzeichnen, wenn Wirtschaft ins Trudeln gerät, dann schaut man wieder auf traditionelle Rollen, dann stellt man in Frage, ob Frauen arbeiten sollen oder dürfen, dann schiebt man sie zurück quasi in die Küche. Das ist leider zieht sich das durch die Geschichte durch und deswegen muss in Krisenzeiten, und wir leben ja in Zeiten der multiplen Krise, eben auch besonders Obacht gegeben werden. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will mit dem Buch, dass wir die Fantasie aufbringen müssen, uns die Welt als eine schlechtere vorzustellen, denn Frauen vor uns haben das leider erlebt. Es ist nicht das erste Mal.
Ja, vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen in ein oder zwei Momente. Also Sie beschreiben zum Beispiel schon vor 2000 Jahren, rund um die Zeit, als Jesus gelebt hat, wie da auch Frauen die christliche Religion am Anfang mitgeprägt haben und dann, ja, aber wieder übertönt wurden. Was war das für ein Moment zum Beispiel?
Das ist ein ganz klassischer Fall von Danke, jetzt übernehmen wir. Also Frauen sind oft bei Bewegungen, die für mehr Gerechtigkeit, für mehr Egalität gekämpft haben, wie zum Beispiel das frühe Christentum. Das war ja eine sehr egalitäre, auch geschlechteregalitäre Bewegung erstmal. Die ersten Jahrzehnte, Jahrhunderte, zwei, drei vielleicht oder nur anderthalb. Und dann in dem Moment, wo sich quasi Bewegungen konsolidieren, wo sie sich institutionalisieren, wo das Himmelreich noch ein bisschen warten muss und man auf Erden quasi die Posten vergibt, da schlägt dann plötzlich die patriarchale Logik wieder durch und die Männer bedienen sich quasi der wichtigen Ämter. Und so wurde aus einer egalitären Bewegung, die die Frauen mit vorangetrieben haben, ganz maßgeblich, also ohne die Frauen wäre das Christentum sicher nicht zur Weltreligion geworden, das kann man, glaube ich, sagen, wurde aus dieser Bewegung eine der am miesesten misogynen Bewegungen und Institutionen der Weltgeschichte. Die katholische Kirche, beziehungsweise erst die christliche Kirche und jetzt natürlich, dann hat sich es ja aufgespalten in verschiedene Strömungen. Mhm. Aber das ist ein Moment, aber natürlich auch die Französische Revolution. Ja. Ohne die Frauen, ohne die Fischweiber von Les Halles wäre der König gar nicht von Versailles nach Paris gekommen. Und am Ende haben dann aber die Revolutionäre, weil es natürlich nicht schicklich war, da jetzt noch Gott ins Spiel zu bringen, haben sie gesagt, ja, das ist die Natur, die sagt, dass die Frauen minderwertiger sind als der Mann. Also die Männer haben sich dann oft irgendwelche Argumente einfallen lassen, warum es dann doch wieder opportun war, die Frauen zurückzudrängen.
Und so hat sich das dann immer wieder abgewechselt, so beschreiben Sie das. Ist ja auch interessant, dass Sie das beschreiben, weil das viele natürlich nicht auf dem Schirm haben, welche Rolle die Frauen zu Beginn des Christentums gespielt haben oder vielleicht auch bei der Französischen Revolution. Was würden Sie denn sagen? Was hat denn dann immer wieder dazu geführt? Sie sagen jetzt immer, die Männer haben sich dann zurückgeholt. Gibt es da auch sowas wie wiederkehrende Fehler, die man da beobachten kann, die da gemacht wurden?
Also wenn ich sage, die Männer, ist das sowieso, muss ich vielleicht auch noch klarstellen, Patriarchat ist ja nicht die Männerherrschaft an sich, sondern Patriarchat ist die Herrschaft weniger mächtiger Männer. Und auch die allermeisten Männer waren die Gekniffenen im Patriarchat und sind es immer noch. Also
ganz
das
wichtig.
Ist mir wichtig, das zu betonen. Ja, aber Sie sagen ganz richtig, also was wir zum Beispiel sehen und was wir heute auch wieder erleben, ist, dass Frauen gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ein ganz irres Beispiel aus der Französischen Revolution, wo es dann auch ja verschiedene Strömungen gab natürlich. Und wo es sich dann Frauen über das Tragen der Kokarde, das ist diese kleine, diese französischen Fahnen, ne, weiß, rot, blau. Und die einen wollten, dass die Frauen das auch tragen dürfen wie die Männer, dieses republikanische Abzeichen. Und die anderen haben gesagt, sie müssen es sogar tragen. Und dann gab es welche, die gesagt haben, das sollen sie nicht tragen. Und über diese Frage, die ja jetzt nicht wirklich im Zentrum steht, haben die sich derartig auseinandergenommen, die Frauen. Und die Männer haben sich schön aufeinander gehetzt. Und das kommt uns natürlich bekannt vor, wenn wir heute an Diskussionen über Hausfrau oder Mutter und Karrierefrauen, da nehmen wir uns jetzt zum Teil auch auseinander oder um die Frage gendern oder nicht, ja, nein. Das ist alles wichtig, aber wir müssen uns bewusst sein, dass solche Fragen auch immer instrumentalisiert wurden von mächtigen Männern, damit wir uns auseinandernehmen und die eigentlich von der eigentlich wichtigen Machtfrage ablenken.
Also Sie sagen,
wie die Ressourcen verteilt sind, wie die Macht verteilt ist.
Ja, also haben wir uns vielleicht in den letzten Jahren auch mit Fragen aufgehalten, die eigentlich gar nicht so entscheidend waren und haben das wesentlich aus dem Blick verloren.
Ich glaube, wir haben zumindest, Ruth Bader Ginsburg hat das ja berühmterweise gesagt, kämpfe für das, was dir wichtig ist, aber tu es so, dass sich andere dir anschließen möchten. Ich glaube, wir haben manchmal uns verkämpft auf Schlachtfeldern, die vielleicht eben nicht im Zentrum der Machtfrage standen und sind jetzt an dem Punkt, fürchte ich, wo wir wirklich uns das nicht mehr leisten können, sondern wo wir über breite Fronten progressive Kräfte bündeln müssen, Frauen und Männer, das ist mir ganz wichtig, und uns bewusst sein müssen, dass sich natürlich die Elon Musks und die Mark Zuckerbergs und die Trumps und die Epsteins dieser Welt ins Fäustchen gelacht haben. Epstein lacht jetzt nicht mehr, aber weil wir uns auseinandergenommen haben, über Fragen, die sie uns quasi, auf die sie uns losgehetzt haben und nicht die eigentliche Fragen gestellt haben.
Und wie das gehen kann, die eigentlichen Fragen zu stellen und da möglichst viele Menschen mitzunehmen, was man da lernen kann aus der Geschichte, das besprechen wir ja gleich weiter mit der Historikerin Heike Specht auf Radio 3. Erleben wir derzeit einen Rollback, was die Gleichberechtigung der Geschlechter in der westlichen Welt angeht und wie gefährlich ist das und was kann man aus der Geschichte lernen, um Gleichberechtigung zu stabilisieren? Ich bin verbunden hier mit der Historikerin Heike Specht, die dazu gerade ein Buch geschrieben hat, nicht mit uns, wie Frauen Geschichte schrieben und wieder ausradiert wurden, so heißt dieses Buch. Wir haben gerade schon ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und ich habe dazu noch einen kleinen O-Ton aus der deutschen Geschichte. Wir hören hier die erste weibliche Bundestagspräsidentin in Deutschland, Annemarie Renger.
Da ich eine Frau bin, würde ich ganz gerne Frau Präsidentin angeredet werden. Aber ich möchte haben, dass es eben nicht als was Besonderes, sondern in Zukunft als etwas Normales angesehen wird, wenn auch eine Frau auf einem hohen Stuhl, auf welchen auch immer, in Staat und Gesellschaft sitzt.
Ja, das hat Annemarie Renger Anfang der 70er gesagt, da war sie Bundestagspräsidentin. Und es ist seitdem normaler geworden, dass Frauen auch wichtige Positionen belegen. Gleichzeitig gab es jetzt aber zum Beispiel bei der Benennung von Nina Wagen als neue Kanzleramtschefin auch Diskussionen, ob sie denn dazu geeignet sei. Bei männlichen Ministern werden diese Fragen viel seltener gestellt. Frau Specht, wie viel normaler ist es denn geworden in Deutschland, dass Frauen auch wichtige Positionen belegen?
Also wir hatten natürlich 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, insofern haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt, auch Frauen an sehr mächtigen, herausragenden Positionen zu sehen. Da ist schon sehr viel passiert, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber Tatsache ist auch, und das haben Sie mit Nina Wagen ja richtig angesprochen, dass wir jetzt eigentlich in den letzten anderthalb Jahren der Merz-Regierung manchmal kurz das Gefühl, also ich manchmal das Gefühl habe, ich bin eingenickt und in den 90ern wieder aufgewacht. Mhm. Plötzlich sind da so viele Männer in Anzügen und mit Geheimratsecken und Schlips, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie wieder ein Teenager. Und das gibt mir schon zu denken, dass Dinge, die einfach nicht festgeschrieben sind, wie zum Beispiel eine Quote, die andere Parteien haben, die SPD oder die Grünen haben, das führt eben dazu, was wir jetzt gerade in der CDU sehen, dass das plötzlich wieder doch sehr stark ein männerdominierter Laden ist. Und dass dann Fragen gestellt werden, Sie sprechen es richtig an. Also es wird ja immer wieder Bezug genommen, beispielsweise auf Christine Lambrecht. Also es hat ja auch der Kanzler sogar Bezug genommen, als er gefragt wurde, ob sein Kabinett, als er noch Kanzlerkandidat war, Kabinett künftig dann paritätisch besetzt sein würde. Und er hat gesagt, ja, man tut den Frauen ja auch keinen Gefallen damit. Jetzt kann man sich über Frau Lambrecht streiten, nur mit der Begründung dürfte eigentlich nach Andi Scheuer kein Mann jemals wieder Verkehrsminister werden, wenn Sie mich fragen. Ja. Und das ist auch lustig, weil das ist ein Argument, das sich durchzieht. Also die Frage wirft beispielsweise, wenn man in die Geschichte guckt, die Reformatorin Marie Nanterre auf, die sagt, es wird immer gesagt, Frauen dürfen nicht Ämter in der Kirche haben wegen Eva, weil die ja den Apfel und so, ne? Sie kennen die Geschichte im Paradies. Aber mit welcher Begründung darf denn dann nach Judas jemals wieder ein Mann Papst werden?
Ja.
Und das ist, finde ich, eine berechtigte Frage. Also da messen wir einfach immer noch mit zweierlei Maß und das zeigt eben, dass die mächtige Frauen oder Frauen, die auf herausragende Positionen kommen, immer noch als eine Absonderheit betrachtet werden, also als eine Art Betriebsunfall. Ja. Und wenn dann Männer wieder drankommen, dann herrscht quasi wieder das reguläre Bild.
Auch wenn das ja vielleicht, wenn wir vor 20 Jahren gesprochen hätten oder so, dann hätten wir es vielleicht auch nochmal anders gesehen. Da waren wir vielleicht gerade eher in so einer Entwicklung, dass sich da mehr getan hat in Richtung Gleichberechtigung. Jetzt gerade eben wieder weniger. Auch in den USA ist es natürlich sehr besorgniserregend zu sehen, was da passiert. Ist die Frage, erleben wir gerade, ist es einer von diesen Rollbacks, den Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, der so oft passiert ist in der Geschichte? Oder ist es nur eine gebremste Entwicklung und eigentlich sind wir im Großen und Ganzen auf dem Weg hin zu mehr Gleichberechtigung?
Das ist eben gerade, ich glaube, wir sind gerade an dieser Kreuzung quasi, wo wir noch nicht genau sehen, wie es sich entwickelt. Wir müssen natürlich sehen, dass sich in anderen Teilen der Welt schon längst zum sehr Negativen entwickelt hat. Also die Frauen in Afghanistan oder im Iran können ein Lied davon singen. Und in unseren Gesellschaften, glaube ich, ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir für das, was wir erkämpft haben in den letzten 100 Jahren und die Gesellschaften, in denen wir leben, sind sehr stark von Frauen geprägt. Der Sozialstaat Rechtsstaat, der moderne Sozialstaat und das moderne Rechtsstaat ist sehr stark mit von Frauen geprägt. Und das, was gerade passiert von Trump, aber eben auch von großen Oligarchen, von großen Tech-Milliardären, ist ein Angriff auf diese Art unseres Zusammenlebens. Und dessen müssen wir uns, glaube ich, schon bewusst sein und uns rüsten mit den Mitteln, die wir eben haben.
Wenn Sie sagen, wir stehen an so einer Scheide und Sie haben sich ja verschiedene solcher Situationen angeschaut in der Geschichte, was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, was man da mitnehmen kann, wenn wir an dieser Scheide stehen, was können wir tun? Sie schreiben zum Beispiel, wir müssen Sensorien schärfen, gewappnet sein, was meinen Sie damit genau?
Ich glaube, man muss sich erstmal dessen bewusst sein, das ist, glaube ich, die schwierigste Übung. Also wenn Sie Frauen im 88 nach Christus oder 100 nach Christus gefragt hätten, ob sie sich vorstellen können, dass sie aus dieser neuen Bewegung rausgedrängt würden wieder, dann hätten die gesagt, das passiert nicht. Mhm. Also ich glaube, die Fantasie aufzubringen, dass es passieren kann, das ist die wichtigste Übung. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Sachen, dass man die Dinge, die eben noch nicht fix sind, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, dass die Franzosen ja jetzt zum Beispiel in die Verfassung aufgenommen haben, das sollten wir in Deutschland längst machen. Was machen wir, wenn die AfD an die Macht kommt, irgendwann, irgendwo? Dann ist das eins der ersten Dinge, die sich vornehmen werden. Das heißt, da müssen wir uns rechtlich absichern, so gut wir können. Und dann denke ich hin und wieder auch durchaus drüber nach, ob man nicht sowas wie einen Frauenstreiktag einführt wieder. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts eine recht gute Übung, um das Frauenwahlrecht dann durchzusetzen. Das ist, um es einfach bewusst zu machen, wenn ein Tag lang keine Frau die Hand rührt, nicht daheim und nicht auf der Arbeit, dann sieht die Welt anders aus. Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Die Historikerin Heike Specht, ihr neues Buch ist gerade erschienen und heißt Nicht mit uns, wie Frauen Geschichte schrieben und wieder ausradiert wurden. Und es ist erschienen bei Piper, hat 336 Seiten, kostet 24 Euro. Und wir haben hier drüber gesprochen auf Radio 3. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Specht.
Herzlichen Dank.